Hat das Leben mehr zu bieten? Das ist eine gute Frage, ne? Zu dieser Frage möchte ich in den nächsten Minuten einige Gedanken mit euch teilen. Erstmal wirklich ein Wow, so der Anblick von hier vorne, all die Gesichter zu sehen, richtig, richtig schön. Ihr verpasst was, aber die Inhalte kriegt ihr trotzdem mit. Ich möchte mit ein, zwei Situationen starten, die so im Alltag passieren können oder auch passiert sind. Letzte Woche hat mir unsere jüngste Tochter eine Situation erzählt, dass sie von der Schule auf dem Weg zum Bus waren. Eine Freundin wartete schon am Bus und sie lief in die Richtung, der Busfahrer hielt schon. Und gerade in dem Moment, als sie bei der Freundin angekommen war und beide einsteigen wollten, hat er die Türen zugemacht und ist einfach weggefahren und hat sie da stehen lassen. Ja. Oder eine andere Situation, du gehst in ein Geschäft, egal wie der Name des Geschäftes auch heißen mag, und hast entweder gar keine Bedienung oder unfreundliche Bedienung. Kennt ihr solche Situationen? Ja. Oder Telefonhotline. Nach 27 Minuten und 30 Sekunden geht endlich jemand ran und du kriegst dein Problem doch nicht gelöst oder ist unfreundlich. Wie sind eure Reaktionen in solchen Situationen? Nicht etwa wie, ach, Herr Müller oder Frau Schulze war wirklich unfreundlich zu mir, sondern was passiert? Du projizierst diese Erfahrung, die du da gemacht hast, auf das Unternehmen. Richtig? So, das mag dann heißen, blöde Busfahrgesellschaft von Berlin oder wie auch immer. Ja, ihr versteht, was ich meine. Das heißt, eine einzelne Erfahrung oder auch vereinzelte Erfahrungen werden projiziert auf das Unternehmen oder auf die Firma. Natürlich wissen wir, dass nicht alle Mitarbeiter des Geschäftes, der Hotline oder auch der Busfahrgesellschaft so sind. Aber diese Erfahrungen prägen uns. Und das Problem ist, unser Gehirn ist in der Regel viel, viel stärker den negativen Erfahrungen ausgesetzt und reagiert darauf intensiver als gleichermaßen positive Erfahrungen. Oder mal eine Frage an dich vom gestrigen Tag. Du hattest 50 tolle Erfahrung am Tag und eine negative. Welche bleibt am Ende des Tages bei dir noch haften? Ja, unser Gehirn ist so ein Stück weit wie so ein Magnet für die negativen Gedanken und wie Teflon, wie so eine Anti-Haftbeschichtung für die positiven Dinge. Das perlt ab. Und auch Christen haben in der Vergangenheit, in der Geschichte und auch leider in der heutigen Zeit dazu beigetragen, dass in der Gesellschaft so ein negativer Beigeschmack geblieben ist. Und ich unterscheide zwischen Religion und Kirche auf der einen Seite und Gott auf der anderen Seite. Denn Kirche und Religion können manchmal so weit von dem entfernt sein, wie der Gründer oder der Schöpfer sich das vorgestellt hat. Und um einen Einblick zu erhalten, wie dieser Gott oder dieser Schöpfer ist, möchte ich mit euch in eine Begebenheit eintauchen, die wir in der Bibel im Johannesevangelium Kapitel 4 finden. Ich starte mit dem ersten Vers in Johannes 4. Jesus hörte, was den Pharisäern berichtet wurde. Jesus machte mehr Menschen zu Jüngern und tauft mehr als Johannes. Allerdings tauft Jesus nicht selbst, sondern seine Jünger. Da verließ er Judäa und ging wieder zurück nach Galiläa. Es gibt viele Meinungen, warum Jesus Judäa verlassen hat. Ein Gedanke beim Lesen war von mir, dass er vielleicht gesehen hat, ja, die Menschen sind hier jetzt gut versorgt, sie werden getauft, sie haben Gemeinschaft und er geht dorthin, wo die Not ist, zu den Menschen, die Bedarf haben, die Nöte haben. Und der nächste Vers sagt, sein Weg führte ihn durch Samarien. Wenn man sich so ein bisschen in der Geschichte auskennt oder recherchiert, dann stellt man fest, dass die Juden in der Regel einen großen Bogen um die Samariter gemacht haben und die waren sich nicht grün. Und Jesus wählt aber hier den direkten Weg. Vers 5. Und er kam zu der samaritanischen Stadt Sychar in der Nähe des Feldes, das Jakob zu seinem Sohn Josef gegeben hatte. Und dort befand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung setzt sich Jesus um die Mittagszeit an den Brunnen. Und kurz darauf kam eine Samaritanerin, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus sagt zu ihr, bitte gib mir zu trinken. Und er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas Essen zu kaufen. Aus meiner Kindheit in Indien weiß ich, dass wenn du Wasser holen gehst, dass du das nicht in der prallen Sonne in der Mittagszeit machst, sondern man geht morgens hin. Das heißt, es muss irgendeinen tieferen Grund gegeben haben, warum sie ausgerechnet um die Mittagszeit gegangen ist. Später im Text erfahren wir, dass diese Frau, die dort mit Jesus in der Konversation ist, eine Ehebrecherin ist und dadurch auch in der damaligen Dorfgemeinschaft verpönt war und nicht gut angesehen war. Und ich kann mir vorstellen, dass sie die Konfrontation am Morgen mit den anderen, die ebenfalls da vor Ort sind, einfach meiden wollte. Und wenn ich mir aber Jesus anschaue, dann ist es bemerkenswert, dass er sie persönlich anspricht. Damals, das muss man auch wissen, war es unüblich, dass ein Mann eine Frau in der Öffentlichkeit angesprochen hat. Es war verpönt. Aber Jesus hat sie einmal als Mensch gesehen, als Frau gesehen und hat ihre Bedürfnisse gesehen. Und wir sehen weiter in Vers 9. Und die Frau war überrascht, denn sonst wollten die Juden nichts mit den Samaritanern zu tun haben. Und sie erwiderte, du bist ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Warum bittest du mich, dir Trinken zu geben? Übrigens auch ein interessanter Gedanke. Jesus hat in der Regel immer gedient. Und hier ist das erste Mal oder eine der wenigen Male, wo ich das feststelle, dass er jemanden anderes bittet, etwas für ihn zu tun. Und Samaria, das Land war damals in den Augen der Juden ein unreines Land mit einem götzendienenden Mischvolk. Und Jesus zeigt hier in seinem Verhalten, in dem Gesamten, dass es für ihn kein Ansehen der Person gibt. Er hat keine Vorurteile wegen der Vergangenheit, egal welches Geschlecht und welche Abstammung. Darüber sieht er hinweg. Und in Vers 10, Jesus antwortet, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärest du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Aber Herr, du hast weder ein Seil noch einen Eimer, entgegnete sie, und dieser Brunnen ist sehr tief. Und woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Als ich diese zwei Verse gelesen habe, hat es mich so ein bisschen an diese Situation mit Birne und Birne erinnert. Ja, der eine meint Glühbirne, der andere das Obst. Und sie sind in zwei unterschiedlichen Ebenen unterwegs. Jesus spricht mit ihr auf der geistlichen Ebene. Und die Frau versteht es auf der natürlichen, auf der irdischen oder auf der menschlichen Ebene. Und Jesus erkennt die Bedürfnisse, die sie hat, und spricht von dem lebendigen Wasser. Und das lebendige Wasser ist ein Synonym für das ewige Leben. Jetzt erwidert die Frau, bist du denn etwa größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Ja, das stimmt. Jakob war damals wirklich ein großer Mann mit dem, was er geleistet hat und war eine sehr, sehr angemessene Person. Und Jesus erwidert, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Und das ist ein Sinnbild dafür, wonach wir Menschen uns sehen. wonach unser Innerstes sich sehnt. Uns dürstet es. Wonach sehen wir uns? Wir sehen uns nach Anerkennung. Wir sehen uns nach Liebe. Wir sehen uns nach Macht. Wir sehen uns nach Ehre. Wir sehen uns nach Partys. Wir sehen uns nach Reichtum und. Jeder könnte diese Liste noch weiter ergänzen. Und für viele, auch in der heutigen Gesellschaft, ist es enorm wichtig, dass man viel Geld hat und all diese anderen Dinge, die ich aufgezählt habe, und glauben, dass man damit glücklich werden wird. Ich habe viele vermögende Menschen in der Vergangenheit kennengelernt und habe auch mit einigen Millionären am Tisch gesessen. Und was ich in den Gesprächen festgestellt habe, ist, wenn das Vermögen da ist, dann fangen die Sorgen an über, wie kann ich jetzt mein Vermögen schützen? Welchen Tresor kaufe ich? Welche Sicherungsmaßnahmen ergreife ich im Haus? Und. Das sind dann die Sorgen, die dann da plötzlich kommen. Und nichts davon hat wirklich einen dauerhaften Wert. Das ist temporär. Und dann sinkt es wieder bald ab. Vielleicht auch mit einem Geschenk vergleichbar. Ja? Dieses hier beispielsweise. Von außen schön verpackt, richtig toll, Glitzer oder Pünktchen, Gold, Schleife. Und ich erinnere mich an die Situation, wo man sich nach vielen Dingen gesehnt hat. Und wenn man ins Innere geschaut hat, dann war da die Leere. Ja? Kennt ihr solche Situationen in eurem Leben? Ja, von außen sieht es toll aus. Man hat die Fassade für die anderen Menschen aufgebaut, sodass sie gar nicht sehen, wie es innen drin aussieht. Aber Jesus sieht hier durch die Fassade durch und sieht die Leere im Inneren. Eine Leere, die ausgefüllt werden soll, ausgefüllt werden muss. Und die Frage ist, hat das Leben mehr zu bieten? Und Jesus hat mehr zu bieten. Aber was genau? Vers 14, Jesus antwortet, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, was ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Wenn ihr mal irgendwo in den Bergen oder in den Wäldern spazieren wart, dann habt ihr vielleicht so kleine Flüsse gesehen oder kleine Bäche und dann kommt man zu dieser Quelle. Und das ist für mich immer noch so ein Phänomen, da ist nicht irgendwann Stopp, sondern 24/7 ist die Quelle da am Fließen und fließt und fließt. Und so stelle ich mir das vor, dass Jesus sagt, ich gebe dir etwas, ich habe für dich etwas bereit, wo du ewig, dauerhaft, immer wieder draus schöpfen kannst, weil ich deine Quelle bin, weil ich dir etwas geben möchte, was dich ausfüllen wird. Und Vers 15 antwortet die Frau, bitte Herr, sagte die Frau, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie wieder durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Ja, die Frau hat es, ich würde mal sagen, zur Hälfte verstanden. Ja? Sie stellt fest, okay, das wäre jetzt für mich so eine Win-Win-Situation, wenn ich darauf eingehe, weil da muss ich nicht jeden Tag um die Mittagszeit hierher kommen und Wasser schöpfen. Aber Jesus hat mehr zu bieten. Und er spricht von dem ewigen Leben. Was bedeutet das? Ewiges Leben bedeutet eine ewige Verbundenheit mit Gott. Es ist schwer vorzustellen. Und Alex, ich brauche mal kurz deine Hilfe. Wenn wir das mal so als Zeit nehmen, dann hat es irgendwann einen Anfang gegeben und irgendwann, ich lasse es mal hier aufhören, ich hätte auch weitergehen können, gibt es die Ewigkeit. Und wenn wir unser Menschenleben uns anschauen, ja, hier so 1 Zentimeter, ein Jahr. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Menschen, reine Statistik, irgendwo so zwischen 80 und 90, würde ich mal grob sagen. Die Männer leben in der Regel kürzer als die Frauen. Aktuell die älteste Frau auf der Welt, die gerade gestorben ist, letzte Woche 116 Jahre alt geworden. Das ist schon eine enorme Ausnahme. Es war eine französische Ordensschwester. Und wir nehmen einfach mal an, du hast jetzt schon einen Teil deines Lebens hinter dich gebracht. Ja, vielleicht bist du jetzt heute 13, vielleicht bist du jetzt heute 17 oder 25 oder vielleicht sogar auch schon 40 oder älter. Ja. Und dann sagen wir statistisches Ende irgendwo optimistisch bei 92. Das heißt, du hast irgendwo dein Leben gestartet und befindest dich hier. Im Vergleich zu der Ewigkeit ist es ein Zeitfenster, was du hier auf Erden hast. Und was bietet Jesus? Er sagt, ich möchte dir eine Chance geben, dass du mit mir auf Ewigkeit verbunden bleiben kannst. Und durch die Sünde der Menschen hat sich der Mensch von Gott getrennt oder wurde von Gott getrennt. Was bedeutet Sünde in dem Fall? Schuldhafter Ungehorsam oder Auflehnung gegen Gott? Oder eine Definition, die mir auch sehr gut gefällt, ist Verfehlung des von Gott gesteckten Ziels. Dadurch war der Mensch von Gott getrennt. Aber Gott war es so wichtig, diese Trennung zwischen Mensch und Gott wiederherzustellen. Ich springe jetzt mal ein Kapitel zurück und gehe zu Johannes 3. Und zwar gibt es dort Nikodemus. Es ist nachts, wahrscheinlich schon dunkel. Jesus chillt da so vor sich hin. Und dann taucht plötzlich Nikodemus auf. Wer ist Nikodemus? Er ist ein Pharisäer. Das ist eine religiöse Partei im Judentum, denen es wichtig war, alle Gesetze so gut wie möglich einzuhalten. Und er kommt mitten in der Nacht zu Jesus, weil er nämlich gesehen hat, dass Jesus Zeichen und Wunder tut und sagt sich, da muss irgendwas an ihm dran sein, Gott muss mit ihm sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er irgendwo in diesem Konflikt stand, seine ganzen Pharisäerkollegen auf der einen Seite, die ein bestimmtes Bild hatten, und er geht auf die Suche zu Jesus und möchte mit ihm das Gespräch führen und kennenlernen, wie er wirklich ist. Und in diesem Gespräch mit Nikodemus, ihr könnt es gerne selber nachlesen, gibt es einen Vers und meines Erachtens für die Menschheit wichtigste Aussage. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Warum hat Jesus das gemacht? Warum hat Gott das gemacht? Aus Liebe. Er hat die Welt so sehr geliebt. Und was hat er gemacht? Hat Jesus als den Liebesbeweis hingegeben für uns. Und wofür? Dass wir Menschen eine ewige Verbindung mit ihm haben dürfen. Ich würde es mal so behaupten, das war die größte Rettungsaktion der Menschheit. Ja, für mich die größte Rettungsaktion der Menschheitsgeschichte, was Gott uns angeboten hat mit Jesus. Und die Frage ist immer noch, hat das Leben mehr zu bieten? Ja, eine ewige Verbundenheit mit unserem Schöpfer da oben. Und es ist eine freiwillige Entscheidung von jedem Einzelnen von uns, ob wir uns darauf einlassen oder nicht. Und die Frau am Brunnen hat Folgendes gemacht, das lesen wir später in der Geschichte. Sie ging in ihren Ort rein und erzählte von dem, was sie erlebt hat. Und das hat die Menschen verändert und sie glaubten an Jesus. Und die Menschen, die Jesus in ihrem Leben aufgenommen haben, erlebten wirklich positive, radikale Veränderungen. Jetzt stellt sich die Frage, ist das alles nur Geschichte? Oder ist es heute genauso real wie vor 2000 Jahren? Meine Frau und ich haben zwei Menschen vor ein paar Monaten kennengelernt. Bernd Und Claudia, nein, umgekehrt, Claudia und Bernd, so rum. Claudia und Bernd. Und wir haben das Gespräch gesucht und Bernd hat uns so von seinem Leben erzählt. Und dann habe ich Bernd gefragt, Bernd, würdest du das, was du mir erzählt hast, was du uns erzählt hast, in einem kurzen Interview mal erzählen, sodass ich das auch hier der Gemeinde vorspielen darf? Wir beide haben Claudia und Bernd, so, letztes Wochenende in Mannheim getroffen und Film ab. Bernd, wenn ich dich so sehe, dann strahlst du immer Freude aus und egal in welche Gruppe du reinkommst, du kommst da rein und bringst einfach da wirklich eine positive Ausstrahlung rein.
Danke.
Aber ich habe gehört, dass du nicht immer so warst und dass es auch eine Phase in deinem Leben gab, die wirklich krass anders war.
Ja.
Kannst du das mal beschreiben, wie es war früher?
Ja, kurz und knapp. Ich war schwerer Alkoholiker, war ein hyperaggressiver Mensch, habe meine ganze Aggressivität in Gewalt ausgelebt. Das heißt, mit 13 war es das erste Mal bekannt, dass ich jemanden so zusammengeschlagen habe, mit Rippenbrüchen, Nasenbruch, Zähne rausgeschlagen und. So, und je mehr du mit der Sache konfrontiert wirst, umso mehr gehst du nach unten in Richtung Gosse. Aber ich habe den Riss noch gefunden und kann heute strahlen.
Was ist genau passiert, dass der Bernd, den du jetzt gerade eben geschildert hast, zu so einem Bernd geworden ist, den ich jetzt hier erleben kann?
Als Punkt 1 Gnade. Also ich bin auf den Weg gegangen, habe gesucht und habe den Weg mit Gott gefunden.
Okay.
Ich durfte mein Leben Gott geben, durfte Gott um Vergebung bitten, den Menschen, denen ich viel Brutalität, viel Gewalt angetan habe, um Verzeihung bitten und bin selbst von dieser Brutalität befreit worden. Ich brauche keine Aggressionen mehr ausstrahlen und ausleben. Und mein größtes Geschenk, ich bin vom Alkohol befreit worden.
Wow.
So, ich bin nicht trockengelegt, ich bin befreit worden. Also ein trockengelegter Alkoholiker darf nie wieder Alkohol trinken. Und ein befreiter Alkoholiker, der kann mit seinen Freunden essen gehen und kann ein Glas Wein trinken, ein Glas Bier trinken. Und alles ist gut. Und das ist so toll, das Joch, wenn das gebrochen wird und du strahlen kannst. Und es ist Gnade. Es ist einfach nur Gnade.
Wow. Es gibt ja Menschen, die so ein bisschen skeptisch oder auch mit so einem Fragezeichen dastehen. Okay, was würdest du diesen Menschen empfehlen?
Auf die Reise zu gehen. Auf jeden Fall auf die Reise zu gehen und zu suchen. Es ist so, dass Gott ist ein liebender Vater. Und egal, wo du stehst in deinem Leben, alle deine Sünden werden dir vergeben. Aber du musst selbst auf die Reise gehen und musst es finden. Und ich wünsche jedem, dass er den Weg findet. Weil bei Gott gibt es Gnade, Liebe und Zuwendung.
Wow. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und einen Teil deines Lebens mit uns geteilt hast. Ich weiß, wenn man da intensiv drüber sprechen würde, man könnte Stunden füllen. Ja. Aber vielen, vielen Dank und ich freue mich, dass ich dich kennen kann.
Dankeschön. Ja?
Ja, an dieser Stelle, Bernd, falls du das siehst, vielen Dank, dass wir einen Teil hier von deinem Leben erfahren durften. Und Millionen von Menschen auf diesem Planeten haben solche oder ähnliche Erfahrungen gemacht. Lebensverändernde, positive Erfahrungen mit Jesus. Und die Religion ist der Versuch der Menschheit, Gott zu finden. Und Jesus ist die Antwort Gottes für die Menschheit. Ja, ich wiederhole den Satz nochmal. Religion ist aus meiner Sicht der Versuch der Menschheit, Gott zu finden. Und Jesus ist die Antwort Gottes für die Menschheit, um sie zu retten. Die Frage stellt sich jetzt, wer ist dieser Jesus genau? Ihr habt gehört, dass im Alpha-Kurs näher darauf eingegangen wird. Und Henning wird uns genau diesen Inhalt in einem Lied wiedergeben.
vor gut 2000 Jahren geboren, in einer unbekannten Stadt. Wuchs er auf fast unbeachtet und er starb als junger Mann nach nur 33 Jahren. Er schrieb kein einziges Buch und doch hat kein Mensch je mehr Bücher inspiriert als dieser eine Mann. Er schrieb kein einziges Lied und doch wird er mehr besungen und in Liedern geehrt als jeder andere Mann. Er heilte viele Herzen und gab Leben in Fülle, mehr als alle Ärzte und Psychiater dieser Welt. Ohne weit zu reisen, ohne Bildung, ohne Geld, wurde er zum Heiland und Erlöser dieser Welt. Ohne einen einzigen Schuss und ohne Armee erobert er mehr Herzen als jeder andere Mann. Die Herrscher dieser Welt kamen und gingen, die einst hochgerühmt sind heut vergessen. Doch ein Name ist erhaben über alle anderen Namen, der Name dieses Einen. Als er starb vor fast 2000 Jahren am Kreuz, vor den Toren einer Stadt, hat er es vollbracht. Denn er stand auf am dritten Tag und er lebt als Herr der Herren bis in alle Ewigkeit, bis in alle Ewigkeit. Die Herrscher dieser Welt kamen und gingen, die einst hochgerühmt sind heut vergessen. Doch ein Name ist erhaben über alle anderen Namen, der Name dieses einen Manns. Gepriesen von den Engeln, gefürchtet in der Hölle, Millionen, die ihn kennen, beten ihn an, denn er war Gott unter uns, überwand für uns den Tod, er ist das Licht.
Vielen Dank, Penning. Wer sagst du, dass er ist? Wer sagst du, dass er ist, dieser Jesus? Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, vielleicht dein Bild von dem, die Erfahrung, die du gemacht hast, mit Kirche, mit Religion, mit Christen, ein Stück weit in eine Richtung zu lenken, sodass du einfach mal das Menschengemachte zur Seite tun kannst und auf das schauen kannst, auf das Original, auf den Schöpfer, auf Gott und wie er wirklich ist. Dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt, dass für ihn kein Weg zu weit ist. Er macht keinen Umweg um dich herum. Er sucht dich direkt auf. Aber er ist ein Gentleman. Er klopft an der Tür. Und ich persönlich bin überzeugt, dass wir als Geschöpfe Gottes, dass wir da eine Verbindung haben. Und dass da etwas ist, was sich nach dieser Verbindung zu unserem Schöpfer sehnt. Die Frage ist, möchtest du dem nachgehen, wenn es in deinem Herzen diese Sehnsucht gibt? Möchtest du diesen Jesus kennenlernen, der heute genauso real ist wie vor 2000 Jahren? Und die Frage ist, möchtest du eine ewige Verbindung mit Gott haben, eine ewige Verbundenheit mit Gott haben? Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Er ist der Schlüssel. Und Johannes 1, Vers 12, und alle denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und Jesus ist der Schlüssel. Und alles beginnt mit einer Entscheidung. Für jeden Einzelnen von uns. Es kann vielleicht sein, dass du hier bist und sagst, ich habe zwar schon viel von der Kirche und von Gott gehört, aber so richtig rangekommen bin ich noch nicht. Dann ermutige ich dich, heute eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich probiere das mal aus. Ich möchte den Schritt machen, denn alles, was du bis heute getan hast, hat dich dahin gebracht, wo du heute bist. Die Frage ist, was möchtest du ab heute tun und wohin möchtest du? Wohin möchtest du? Möchtest du deine tiefe Sehnsucht erfüllt haben? Und dann gibt es sicherlich viele im Saal, die schon Jahre oder Jahrzehnte sagen, ja, ich bin Christ, ich glaube an Gott, ich gehe mit diesem Gott. Möchtest du diesen Jesus vielleicht ganz neu auf einer anderen Art und Weise kennenlernen? So wie wir es jeden Sonntag haben, werden wir eine Zeit haben, wo wir Lieder singen und Gott anbeten. Und wir haben auch die Möglichkeit, wenn du sagst, Mensch, ich bin da angesprochen worden und ich möchte das mit jemandem teilen. Das haben, ja, genau. Genau, da hinten wird es enger, wir stehen hier, kommt gerne zu Pastor Frank, zu Thomas, zu mir, wen ihr gerade greifen könnt. Und wir möchten euch gerne helfen, diesen Schritt auch zu machen. Amen.